are back. So starten wir heute in die neue Folge rein. Nice. Ich habe mir gedacht, ich will auch einmal einen auf Michael Jordan machen. Ja, guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen da draußen. Wir müssen leider einmal ganz kurz innehalten. Gedenkminute vor einem Jahr, beziehungsweise gestern vor einem Jahr. Philly gegen die Toronto Raptors. Bitte einmal kurz Stille.
Alter, was? Ich dachte mir, womit kommst du denn jetzt rein?
Okay. Ja, nee, ich habe es gerade eben gelesen, vor einem Jahr, also jetzt am Dienstag, Kawhi Leonard, Buzzerbeater. Und ich glaube, das kann jeder verstehen, dass ich da kurz meine 10 Sekunden brauche. Nein, Spaß. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir gerade eben Playoffs hätten, aber leider, ja, die NBA-Saison immer noch pausiert. Wir müssen uns noch gedulden, es gibt keine neuen Entwicklungen, sonst könnt ihr uns glauben, würden wir euch hier sofort informieren, wenn es auch nur den kleinsten Hauch von irgendeiner Information gibt, aber nach wie vor bloß irgendwie 2 Standorte, die in Frage kommen und naja, deswegen.
Es gab wohl, ich glaube am Freitag gab es auch ein Meeting zwischen verschiedenen Parteien, die NBA, die Owner, die Players, Gesellschaft und so weiter. Aber es wurde sich nicht auf irgendwas Neues geeinigt. Also die Quintessenz aus diesem Call oder aus diesem Meeting war eigentlich nur, wir wissen überhaupt nicht, wie wir es machen sollen. Manche wollen spielen, manche wollen nicht spielen, manche wollen an die 2 Standorte, andere sagen, nee, da machen wir es doch gleich in der Arena. Und was nach wie vor halt absolut nicht geklärt ist, ist die Frage, was machen wir, wenn sich dann wieder ein Spieler infiziert? Als Rudy Gobert es bekommen hat, das Virus wurde sofort gesagt, okay, die NBA ist stillgelegt. Machen wir das jetzt auch wieder, wenn die NBA den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat? Setzen wir dann das Team in Quarantäne oder nur den Spieler? Diese Frage kann oder wurde bisher einfach nicht beantwortet. Und so lange wird es keine NBA geben, bis es da eine einheitliche Lösung gibt, die allen gefällt. Und bei so vielen Leuten involviert, so viele Parteien, so viele verschiedene Standpunkte, ist es einfach relativ schwierig.
Naja. Ja, ich bin auch echt gespannt. Shaq hat auch gesagt, er würde sich wünschen, dass die NBA-Saison abgebrochen wird. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz genau verfolgt, gibt aber mehrere Stimmen, die nach wie vor sagen, ich glaube auch Chris Paul ist nach wie vor noch ziemlich dagegen, dass es irgendwie weitergeht. Mhm. Gibt genügend Spieler, die da nicht voll dahinter stehen. Es ist auch ein Wahnsinn, ja, die brauchen halt irgendwie ein Konzept. Das Einzige, was man aus dem Call, glaube ich, irgendwie mitgenommen hat, dass Adam Silver nach wie vor eine 7-Spiele-Serie haben will. Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, auch in der ersten Runde, was sehr merkwürdig ist.
Also das davon mal abgesehen, dass 7 Spiele sowieso nach wie vor, also diese Game Best of 5 Serien, ich habe eigentlich so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass uns das vielleicht wieder dahin zurückbringt.
Ja.
Aber ja, es gibt keinen neuen Infostand, leider in anderen Ligen. Geht es jetzt so langsam wieder weiter? Bundesliga startet dieses Wochenende. Die spanische Liga hat auch bekannt gegeben, dass es Anfang Juni weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil die NBA ist ja nicht nur alleine die einzige US-Liga, sondern es geht auch darum, was passiert mit der MLB-Season, was passiert mit der NFL-Saison. Die reden alle so, die ganzen Football-Leute, ja, wird schon ganz normal weitergehen.
Ja, ja.
Aber da wird ganz normal starten. Ich glaube, bei denen geht es Anfang September los.
Mhm.
Ja, was jetzt gerade eben das Problem ist, es sollte mal langsam weitergehen. Wir haben nur noch einen Montag, wir haben nur noch 2 Folgen. und dann? Was?
Ja, was machen wir dann? Ne? Ich habe mir auch schon überlegt, okay, muss man dann andere Dokus sich angucken? Man muss ja eigentlich sich diesen Montag weiterhin so füllen, weil das ist ja das, worauf wir uns die ganze Woche freuen. Wenn das jetzt weg ist, dann hat man gar nichts mehr, auf was man sich freuen kann jede Woche. Das ist mega ätzend.
Aber du, ey, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee.
Dass man dann eine andere Doku fände ich gar nicht so schlecht.
Weil wir könnten dann immer am Mittwoch sagen, passt auf, nächste Woche quatschen wir über die und die Doku. Können wir ja auch gucken, dass es, keine Ahnung, über Prime, Netflix, also so, dass halt viele Leute gucken können.
Ja.
Dann könnte man da vielleicht mal so ein bisschen, weil klar, wir könnten jetzt natürlich über die Zukunft von irgendeinem Team quatschen oder keine Ahnung, über irgendeinen Spieler.
Über die Bulls und die Nets. Das sind die Fragen jeden Tag. Was hältst du von den Bulls?
Aber es ist natürlich gerade eben ein bisschen schwierig, so einen aktuellen Bezug herzustellen. Ich wurde auch in meinen letzten Streams gefragt, ja, wie siehst du eigentlich Westbrook derzeit?
Mhm.
Und dann bin ich so auch so da gesessen und habe mir gedacht, ich habe den jetzt 2 Monate nicht spielen sehen. 3 Monate.
Ja.
Du hast überhaupt keinen aktuellen Bezug mehr zu der ganzen Situation. Ich glaube, ich könnte dir gerade nicht mal die Playoffs aufzählen. So, also komplett zu 100% Westen und Ost, ne? Aber naja, machen wir uns Gedanken. Einen Montag haben wir ja noch.
Auf jeden.
Folge 7 und Folge 8. Ich würde fast mal so sagen, so emotional wie noch nie. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ja, gut, ich bin auch generell ein sehr emotionaler Mensch, aber ich musste auf jeden Fall ein, zwei Mal bei diesen Episoden ein bisschen schlucken. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also einmal, als es um den Vater ging und dann auch, wo er gesagt hat, Break. Da ging es, glaube ich, darum, so spiele ich halt das Spiel. Mhm. Und ja, genau. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Hat dich das komplett kalt gelassen oder hast du das schon...
Ja, ich bin komplett... unemotional.
Unemotionaler Mensch.
Ja, es gibt mir gar nichts. Nee, natürlich. Also es hat mich sehr mitgenommen. Ich kenne halt die Story, gerade die mit seinem Dad, war mir sehr bekannt. Was mich wirklich zum, nicht zum Schluchzen, aber wo mir wirklich die Tränen kamen, war, als wir ihn dann im Lockerroom auf dem Boden liegen haben sehen. Also Hintergrund ist der, Michael Jordans Vater wurde kurz bevor er zurückgetreten ist, das erste Mal 1993 wurde sein Vater ermordet von zwei Teenagern letztendlich, was einfach nur sehr, sehr traurig ist für alle Beteiligten. Und MJ hat deswegen auch mitunter retired, hat dann 18 Monate lang Baseball gespielt oder Baseball gespielt, da gab es dann aber auch einen Lockout oder irgendeinen Streik und deswegen konnte er da auch gar nicht dann so viel spielen am Ende oder die zweite Saison und dann kehrt er zurück zu den Bulls, verliert in seiner ersten Rückkehr, kommt dann aber in der nächsten Saison zurück, ist in den Finals mit den 96er Bulls und sie spielen gegen Seattle und Game 6, das alles Entscheidende für die Serie, findet halt am Vatertag statt und Michael Jordan gewinnt dieses Spiel mit den Bulls, schnappt sich danach den Gameball, geht damit in die Umkleide à la Dirk Nowitzki, der ist ja damals auch 2011 einfach direkt in die Umkleide, weil er mit seinen Emotionen alleine sein wollte. Und so war es, glaube ich, auch damals bei Jordan. Das wurde in der Doku so ein bisschen anders geschnitten, aber ich glaube, der ist wirklich relativ schnell erstmal vom Feld gegangen und hat sich in den Lockerroom gelegt und ist einfach zusammengebrochen und hat geschluchzt und geheult. Und da hat es mich gepackt, weil ich habe noch nie das Audio-Footage davon gehört. Es gab immer nur dieses Bild, es wurde noch nie mit Audio veröffentlicht und als du ihn dann wirklich, also du hast ja wirklich gehört, der Mann schluchzt gerade, der ist am Ende, der heult wirklich genauso wie LeBron 2016, auch wenn das aus verschiedenen Gründen ist, aber dieses Heulen, das war ja wirklich, das kam einfach aus dem tiefsten Inneren und da hat es mich sehr gepackt. Muss ich sagen, ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, ich habe auch ein sehr, also ich idealisiere ihn auch sehr und nehme ihn so als Vorbild in vielen Bereichen und bin einfach sehr, sehr stolz auf ihn und will auch, dass er stolz auf mich ist und Michael Jordans Beziehung zu seinem Dad war ja ähnlich stark. Und sich dann vorzustellen, wie das wäre, wenn der Vater so früh weggeht und solche Highlights dann auch nicht mehr miterleben kann, das hat mich schon unglaublich berührt, ja.
Ja, ich glaube auch jeder, der da draußen mal so Vereinssport gemacht hat, wir hatten dieses Thema, glaube ich, schon mal, das ist schon echt lange her, so der Einfluss vom Dad auf deinen sportlichen Werdegang. Mein Dad hat mich auch unter anderem trainiert. Und selbst heute, wenn ich mit meinem Dad noch Tennis spiele, merke ich immer so diesen Einfluss. Und immer, auch wenn ich jetzt 30 bin, du willst immer irgendwie, dass dein Dad stolz auf dich ist. Yeah. Und deswegen, ich will es mir gar nicht vorstellen, als ihn dann damals diese Nachricht erreicht hat. Und ich glaube, der hat sich dann einfach wirklich durchgebissen. Ich bin der Meinung, dass man sogar beim Tip-Off minimal ganz leicht Tränen in den Augen gesehen hat. Woran er da gerade eben gedacht hat, ich habe keine Ahnung.
An dem Vatertagsspiel, ne?
Ja, ja, genau, stimmt. Da hat man ihn einfach in den Augen angesehen.
Irgendwas ist
das
da.
Der Vater war ja auch immer die ganze Zeit bei ihm, egal welchen Ring er gewonnen hat oder egal was für ein Meilenstein und das war einfach eine innige Beziehung. Was dann richtig schlimm war und da habe ich echt kurzzeitig so einen tiefen Hass auf die Medien bekommen, dass sie dann da Michael Jordan irgendwie einen Zusammenhang mit Gambling und Glücksspiel und so weiter, da habe ich auch mal an die heutige Zeit gedacht, was Medien einfach für Arschlöcher sein können. Mhm. Also sie können einfach alles irgendwie drehen, sie können irgendeine Scheiße verbreiten. Das ist jetzt nicht nur Michael Jordan, der das gesagt hat, sondern auch Rodman und Scottie Pippen, eigentlich alle drei, die da stellenweise immer von den Medien mal mit irgendwas belastet wurden. Ne? Und im Endeffekt, du hast überhaupt keine Ahnung, du spekulierst in irgendwas rein. Ich glaube, in so einer Situation, ich würde mir gar keine Zeitung mehr kaufen, würde mir einfach nur denken, hey, ihr seid doch alle nicht mehr ganz, ganz sauber. Aber ja, das war sehr, sehr emotional. Vor allen Dingen dann so einen Superstar, der ja normalerweise immer sehr, sehr gefasst ist. Also wie auch Michael Jordan immer vor den Medien steht. Mhm. Absoluter Profi, immer ganz locker und easy. Sehr sympathisch, muss ich nochmal sagen, wie der mit allen umgeht. Also abseits von seinen Mitspielern, werden wir gleich drüber quatschen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt vor der Doku Michael Jordan nicht als so sympathisch empfunden. Ich habe nicht gedacht, dass er unsympathisch ist, aber so in diesen Momenten mit Fans, mit den Medien oder wo er dann auch mit den beiden Jungs da in der Kabine saß und Autogramme gegeben hat, die sind aus Connecticut oder wo sind sie nochmal hergekommen?
Waren die aus Connecticut, weiß ich nicht mehr. Aber meine, die kamen auf jeden Fall von weit her, ja.
Ja, genau. Und da war er einfach easy und entspannt. Das war auch dann so ein bisschen das Gegenbeispiel zu, weil ich kurz davor ging es dann um die Mitspieler und ich glaube den Fight mit Steve Kerr. Ja. Und ich finde, in diesen beiden Folgen hat man sehr, sehr viel von seiner Mentalität mitbekommen. Und was das für ein Mentalitätsmonster war. Ich zitiere einmal, man hatte Angst vor ihm, aber er war ein Arschloch, aber er macht uns alle besser. Das waren die beiden Quotes, die ich mir aufgeschrieben habe. Und was ich auch ein richtig krasses Zitat fand von ihm selber, bist du nicht auf meinem Level, hast du ja nichts zu suchen. Aha. Alleine diese drei Aussagen sind der absolute Wahnsinn. Glaubst du, es war extrem schwierig, neben ihm Co. zu existieren? Besonders wenn du jetzt vielleicht kein Scottie Pippen bist, sondern so ein Steve Kerr. Über die Geschichte können wir vielleicht auch quatschen. Pfeilchen und Wehren und ja.
Es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt wirklich auf deine Mentality an. Also ich habe auch schon beides erlebt. Mein sozusagen Stil auf dem Feld ist auch, jetzt ohne, dass ich mich natürlich mit ihm vergleichen möchte, weil die Intensität, das kann man einfach jetzt nicht matchen als, ich sag mal, Hobbyspiel, also ist schon mehr als Hobby bei mir, aber kann man jetzt trotzdem nicht vergleichen von MJ. Aber das ist eher die Mentalität, die mir liegt. Also dieses auf dem Feld gibt's keine sozusagen Regeln. Auf dem Feld, wenn dir da ein Schimpfwort rausrutscht, wenn du mal jemanden beleidigst, wenn mal sonst irgendwas ist, das ist alles auf dem Feld und das dient alles dazu, um besser zu werden. Und ich habe das aber auch in meiner Mannschaft und jetzt nicht nur in der aktuellen, sondern auch in vielen Mannschaften davor. Es gibt einfach Spieler, die wie sagt man das, die reagieren auf bestimmte Führungsstile einfach nicht so gut. Und wenn du da dieser Tough Guy bist und einfach sagst, ey, jetzt hol halt mal diesen fucking Rebound und schreist den Typen wirklich an, da gibt's dann Leute, die nehmen das voll an und sagen so, ja, shit, Mann, der nächste Rebound gehört mir, let's go.
So einer bin ich. Wenn du mich anschreist, stachelst du mich richtig an. Okay. Ich stehe da drauf.
Okay, let's go. Tiefe Einblicke bei Max. Nein, aber solche Leute gibt's. Es gibt aber genauso die, und das habe ich auch schon erlebt, wo du dann zu deinem Big Man hingehst und sagst, jetzt hol mal den fucking Rebound, Alter. Du bist 2,5 Meter groß und holst dir gegen 1,90 Typen keinen Rebound. Was geht in deinem Leben ab, wenn du dann so auf den zutrittst? Da habe ich auch schon erlebt, dass der dann weggeht. Also wirklich, wirklich aus dem Trainingsspiel einfach sagt, nee, will ich jetzt nicht oder das halte ich nicht aus, so ungefähr mit der Körpersprache signalisiert und einfach erstmal vom Feld geht. Deswegen kann ich dir das schwer beantworten. Es ist schwer, neben Michael Jordan zu spielen. Ich glaube, es ist eine komplette Charakterfrage, wie du selber reagiert bist, wie du selber gerne reagierst. Aber, und das war für mich der entscheidende Punkt und das entscheidende Zitat, winning has a price. Das Gewinnen, die Siege hat ihren Preis und Michael Jordan zahlt den Preis. Das hat er ja auch gesagt. Das war ja der Moment, wo er dann den Break auch gebraucht hat und selber emotional wurde. Die Leute verbeißen sich immer so darauf, wie verbissen Michael Jordan war, tun immer so, als hätte er seine Mitspieler zu all diesen schlimmen Dingen gezwungen und sie da so angeschrien und das gemacht. Das hat er ja nur gemacht, weil er selber noch mal zweimal härter als jeder andere gearbeitet hat. Und dann wollte er einfach, dass die auf das ähnliche Level kommen, damit er mit ihnen Championships gewinnen kann. Und am Ende hat er recht behalten. Ey. Der hat in 8 Jahren 6 Ringe gewonnen. Also eigentlich musst du dem Mann blind folgen.
Ja. Ja, vor allen Dingen so auch zurückzukommen und dann zu sagen, hey, die 3 Titel von damals, scheiß drauf.
Ja,
die,
ja.
Sind jetzt in der Situation nichts mehr wert. Du musst ja sowieso sagen, es ist absolut verrückt. Der kommt da aus der MLB-Saison komplett untrainiert in die NBA-Season, macht im 2. Spiel im Madison Square Garden 55 Punkte waren es, glaube ich.
Ja.
Ist dann natürlich in den Playoffs konditionell nicht da, wo er sein sollte. Das fand ich auch ein ganz schönes Beispiel, um nochmal zu zeigen, auch jetzt für die Situation, in der wir uns gerade eben befinden, die Jungs, die können nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube, man kann sich diese Intensität des NBA-Basketballs gar nicht vorstellen, wenn man das selber nie erlebt hat. Wahrscheinlich würde jeder von uns nach 5 Minuten einfach auf dem Boden liegen und sagen, Break, Sauerstoff zählt.
Aber das kennt ja jeder. Das kennt jeder, der schon mal, wie du es vorhin gesagt hast, Vereinssport gemacht hat. Wenn du nur trainierst oder wenn du einfach in deiner normalen Saison bist und dann mal raus musst, weil du verletzt bist oder weil vielleicht die Sommerpause war und dann steigst du langsam wieder ein. Du kannst vielleicht mittrainieren und du hast vielleicht auch für dich selber trainiert. Aber wenn du dann das erste Mal in einem Saisonspiel stehst, egal ob das jetzt Tennis ist oder ob das Basketball ist oder eine andere Sportart, du merkst, wow, das ist nochmal eine andere Intensität. Obwohl ich jetzt schon 2 Wochen wieder mit dem Team trainiert habe, ich muss hier viel mehr die ganze Zeit A, konzentriert sein, B, vor allem jetzt in unseren beiden Sportarten, du musst ja ständig reagieren. Bei uns sind die Ballwechsel auch so schnell. Das ist jetzt nicht wie bei Fußball, wo die Ballwechsel ein bisschen länger dauern, sondern der Ballwechsel im Basketball und gerade im Tennis, im Tennis ist ja nur eine Sekunde, wo der Ball auf der anderen Seite vom Netz ist und dann kommt er ja schon wieder rüber. Diese Game Shape, diese berühmte, also diese Form, in der du sein musst, um das Spiel wirklich zu spielen, die ist verdammt schwer zu bekommen. Und was so geil war in der Doku, dieser Unterschied zwischen Baseball-Shape und Basketball-Shape. Darüber habe ich noch nie wirklich nachgedacht. Ich dachte einfach, ja, okay, Michael Jordan war halt ein krasser Athlet so und dann konnte er natürlich auch Baseball spielen. Aber wie dann Tim Grover, sein Personal Trainer, das runtergebrochen hat und meinte, nee, ein Baseballspieler ist ein ganz anderer Mensch, der muss ganz anders die Schwerpunkte setzen. Und deswegen, als er dann zurück in die NBA ist, Michael Jordan, hatte er einen Baseballkörper eigentlich. Hatte ein paar Wochen mit den Bulls trainiert, ja, aber du bist ja nicht zwei Jahre raus, gehst dann in ein NBA-Spiel und bist vom ersten Tag an wieder der beste Spieler der Welt.
Aber fast.
Und das ist so krank. Alter. Welcher Mensch kann das auf dem allerhöchsten Level in seinem Feld abdanken, sagen, nee, danke, das war's. 2 Jahre lang was ganz anderes machen. Der hat ja nicht heimlich Basketball trainiert, der war Baseballspieler. Und dann nach 2 Jahren zu sagen oder halt 18 Monaten zu sagen, ja, weißt du was, ich gehe, glaube ich, zurück in die NBA. Und dann machst du in deinem 5. Spiel oder was es auch immer war, 55 Punkte. Das ist ridiculous. Also Michael Jordan, ja, einfach der GOAT. Ich kann es nicht anders sagen, er ist der GOAT.
Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie sehr mich die Doku beeinflusst, aber
sie beeinflusst uns, glaube ich, alle.
Es tut mir leid, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob. Aber das ist jetzt wieder, das ist so ein großes Thema, das aufzumachen, aber es zeigt auf jeden Fall ganz stark, was es für ein Spieler war, was es für ein Mensch war, was er für eine Mentalität hatte, auch dann aufzuhören, da der wäre ja in die MLB gekommen, das haben alle gesagt, du musst dir das mal vorstellen, das ist egal.
Ja, genau, das ist ja auch noch, der wäre in die MLB gekommen.
Egal wie gut du in einem Sport bist, heißt es ja nicht automatisch, dass du gut in einem anderen Sport bist, weil jeder Sport hat seine unterschiedlichen Voraussetzungen, die du mitbringen musst. Und er hat halt einfach, ich glaube einfach mit dieser Verbissenheit, Mentalität, er hat's gepackt. Glück dann für die Bulls, dass da, glaube ich, die MLB-Season dann irgendwie ausgesetzt wurde.
Ja, oder was war nochmal der Grund? Ja, da gab es, glaube ich, auch sowas wie ein Lockout. Und dann wollte die MLB es so machen, dass sie einfach die Spieler aus den Minor Leagues, wo Jordan ja gerade gespielt hat, also in diesen Amateurligen oder fast Amateurligen, dass er die nimmt und dass man die nimmt und diese Spieler einfach in die MLB-Teams steckt. Also MJ hätte dann schon, bevor er überhaupt ready gewesen wäre, MLB-Baseball gespielt, hat er dann aber gesagt, macht er nicht. Und hat dann auch seine Sachen gepackt und ist gegangen. Und das war vielleicht auch eben das große Glück, weil dann war ihm natürlich langweilig. Und dann kommt dann BJ Armstrong und sagt, ey Digga, lass doch mal zusammen zum Training gehen. Ja, und the rest is history. Dadurch kam er dann zurück, Gott sei Dank.
Ja. Lass noch mal ganz kurz über den Medienauftritt, als er es bekannt gab. Mhm. Da sind einfach 100 Kameras gefühlt, wenn es nicht sogar mehr waren,
ja,
gefühlt 80 Millionen Reporter. Und dann, als er gekommen ist, he comes.
Ja, 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 ja.
Der Staatspräsident kommt oder keine Ahnung, der Papst oder es war, ich kann mich nicht erinnern, sowas mal gesehen zu haben, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht mal damals bei LeBron James, bei der Bekanntgabe, dass er von den Cavs zu den Heat geht. Ich war echt geschockt.
Ja, ganz andere Aufmachung.
Ey, da saßen die im Halbkreis am Boden, die Fotografen, ja, ja, wie die kleinen Kinder in der Schule.
Hab ich mir auch gedacht, wie wenn so gleich Tabaluga auf die Bühne kommt. Dann sitzen die da alle.
Ja, und dann auch schön auch nochmal David Stern auch mit dabei, der Gott sei Dank da seine Aufnahmen schon abgedreht hat, zu nochmal der Theorie, dass er ihn für 18 Monate gesperrt hätte. Ist Blödsinn, oder? Also ich glaube, keine Ahnung, ich habe in David Stern und Michael Jordan in ihren Augen, in ihrem Gesicht nicht ein bisschen Zweifel daran gesehen, dass es einfach nur eine erfundene Medienkacke war damals.
Ich find's auch, ich konnte es nie wirklich verstehen, was denn jetzt so der Sinn dahinter gewesen wäre. Also Michael Jordan hat scheinbar eine Menge Glücksspiel betrieben und hat das vielleicht auch hier und da mit der ein oder anderen zwielichtigen Person gemacht, hat dann ja aber auch gesagt, als ihm das alles klar wurde, was das für Leute waren, hat er sich dann davon distanziert. Und man hat ja auch danach dann keine Stories mehr gelesen, boah, Michael schon wieder mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten beim Wetten in irgendeinem Casino. Nein, das wäre ja dann vorbei. Er hat das Glücksspiel unter seinen Freunden oder mit seinen Freunden den Casinos einfach betrieben, ohne dass da jetzt die schlimmen Persönlichkeiten dabei waren. Ich habe nie ganz verstanden, warum hätte David Stern denn dafür jetzt überhaupt groß sperren sollen? Also was hat er denn Schlimmes gemacht?
Hab's auch nicht gerafft.
Und guck mal, von welchem Zeitpunkt wir hier auch reden in der NBA. Wir sind 1993. Da hat gerade Magic retired, da hat gerade Larry Bird retired, Kareem ist nicht mehr da. Die NBA gehört den Bulls. Das größte Team der Welt sind die Chicago Bulls. Der größte Sportler der Welt ist Michael Jordan. Warum würdest du als David Stern, wo doch deine Liga von ihm abhängt, warum würdest du dann sagen, ey, 18 Monate bist du jetzt aber erstmal raus? Also das macht vorn und hinten keinen Sinn.
Ja, das finde ich übrigens einen interessanten Punkt. Die Liga ist abhängig von dir. Du bist der absolute Superstar.
Ja.
Und in dem Moment habe ich mir mal gedacht, was wäre, wenn wir heute LeBron James rausnehmen würden? Ne?
Mhm.
Und für mein Empfinden, ja, wäre hart, aber die Liga ist nicht abhängig von LeBron James.
Nee.
Ist mein persönliches Empfinden. Wir haben so viele andere Stars. Das war, glaube ich, damals, keine Ahnung, das war der GOAT auf der ganzen Welt. Für alles war, wie du gerade gesagt hast, das war eben der größte Sportler. Es war nicht der größte Basketballspieler zu dem damaligen Zeitpunkt, sondern es war eben der größte Sportler. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir mal ganz kurz gedacht, ja, wenn wir jetzt LeBron James, natürlich für uns Basketballfans wäre das mega bitter. Ja, da muss ich auch mal dran denken, wenn ich mit meinen Eltern dann zusammensitze und Michael Jordan, ja, wissen beide sofort, um was es geht. Mhm. Und dann LeBron James, ja, das ist doch der... Aber nicht so zu 100%, weißt du?
Ja, total. Aber,
gut, das ist natürlich auch eine ältere Generation. Grüße gehen raus an meine Eltern.
Shoutout an Max' Eltern. Nein, ja. Aber weißt du, womit das zu tun hat? Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal besprochen haben. Das liegt daran, bestimmte Türen können nur einmal aufgemacht werden. Und ja, die Tür weltweiter Basketballprofi oder der beste Basketballspieler wurde halt von Michael Jordan aufgemacht auf globaler Ebene. Und da interessiert es keinen Menschen mehr. Es hat ja auch nach Muhammad Ali nie wieder ein Boxer so die Welt, sag ich mal, eingenommen. Also vielleicht bestimmte Teile der Welt. Ich will nicht sagen, dass beispielsweise ein Floyd Mayweather nicht einen riesen Hype hatte oder einen riesen Bekanntheitsgrad. Aber Muhammad Ali, die Leute wissen, wer Muhammad Ali ist. Einfach, das weißt du einfach. Genauso, es gibt nur einen Michael Schumacher, es gibt nur einen Tiger Woods. So, egal, wer da jetzt kommt als Nächster im Golf, Ich kenne keinen anderen Golfer außer Tiger Woods. Und selbst wenn jetzt
ich auch nicht.
Und selbst wenn jetzt der Nächste kommt und der macht, der gewinnt, weiß ich nicht, 9-mal die PGA-Tour. Ich weiß nicht, wie oft sie Tiger gewonnen hat. Sagen wir, der gewinnt sie einmal mehr als Tiger, dann denke ich mir auch nicht, boah, krass, das ist jetzt der beste Golfer, sondern in meinem Kopf bleibt halt Tiger Woods. Und das ist dieser berühmte Elterntest, den ich bei mir auch immer mache, wo ich mich dann immer frage, boah, LeBron ist so bekannt, aber meine Eltern kennen den nicht. Und also die breite Masse in Deutschland weiß nicht, wer LeBron James ist. Die Jugendlichen, ja, und die sich für Sport begeistern, ja, klar. Aber die breite Masse weiß nicht, wer LeBron James ist. Die breite Masse weiß aber, wer Michael Jordan ist.
Ich glaube, es müsste man echt mal rausgehen und eine Umfrage machen und so. Ich würde fast sagen, von 1.000 Leuten kennen 995.
Hätte ich auch gesagt.
Ja. 995 kennen Michael Jordan.
Ich habe mal eine Frage an dich. Das wird öfter mal auf einem Hip-Hop-Portal, auf dem ich öfter unterwegs bin, wird das diskutiert. Und ich finde immer, die Leute liegen falsch damit. Wer würdest du sagen, ist die berühmteste Person der Welt? Und ich kann dir jetzt schon sagen, die schmeißen immer Michael Jordan mit rein und viele legen sich auch auf Michael Jordan fest. Aber ich würde jetzt gerne deine Meinung hören, weil ich bin anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass Michael Jordan der berühmteste Mensch der Welt ist aktuell.
Boah. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, über das man erstmal nachdenken muss. Sagt man jetzt, ist es ein Sportler oder ist es ein Politiker?
Genau, da fängt es schon an, ne?
Weil so rein theoretisch könntest du auch, man kann eine Meinung haben über ihn, wie man will, aber so Trump ist mit einer der bekanntesten, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich rausgehen kann und könnte irgendeine Person ansprechen, oder Bill Gates.
Bill Gates ist gut, ja.
Solche Typen. Ich glaube, dass das schwierig ist, dass man vielleicht differenzieren muss, in welches Genre man reingeht. Da antworten echt die meisten Michael Jordaner.
Ja, und das finde ich wahnsinnig engstirnig, weil viele Leute interessieren sich nicht für Sport. Und der Name Michael Jordan ist jetzt auch, wenn du mal weggehst von unserer Welt, war der halt jetzt auch, abgesehen davon, dass immer die Schuhe neu rauskommen, war der jetzt halt auch 30 Jahre nicht mehr, genau, der war nicht das Thema.
Ja, also da würde ich tatsächlich momentan, wenn ich ehrlich bin, eher auf einen Politiker gehen, wenn ich mich mit der Frage beschäftige. Michael Jordan, jetzt gerade eben zum aktuellen Zeitpunkt, nein, er ist jetzt natürlich gerade eben wieder absolutes Thema.
Ja.
Aber er war es eben die letzten 20 Jahre nicht oder nicht mehr so intensiv. Deswegen musst du mir mal schicken. Will ich mich gerne mal ein bisschen durchlesen, was die Leute dann so verargumentieren.
Ach so, nee, das ist jetzt nicht so gesammelt an einem Fleck. Das ist halt ein Portal, wo Leute interviewt werden. Und ungefähr in jedem fünften Video, wo halt mal das Thema aufkommt, wird dann kurz drüber geredet. Aber das ist jetzt nicht so gesammelt, dass ich dir das schicken könnte.
Ah, ich habe gedacht, das ist vielleicht ein Thread oder sowas.
Nee,
hast du jemanden, wo du sagst, an den denkst du da jetzt?
Ja, also meine erste Assoziation ist immer Obama. Ich finde,
habe ich auch dran gedacht.
Mittlerweile muss man vielleicht echt sagen Trump, weil Trump hat ja nicht nur das Politiker-Ding, sondern war halt davor auch schon ein Name, den man kannte. Und jetzt ist er noch der Präsident. Dadurch ist er schon verdammt berühmt. Ich finde dein Bill Gates-Beispiel sehr, sehr gut. Also es kennt eigentlich jeder Bill Gates. Und wenn es nur durch diesen blöden Witz halt immer ist, so ja, irgendwas ist mit Reichtum, so ja, Bill Gates. So, das ist halt immer, oder reichster Mann der Welt, die Leute denken bis heute Bill Gates, obwohl das gar nicht ist. Aber man hat das so assoziiert.
Aber er hat auf jeden Fall genügend Geld.
Ja, klar, und er leistet super Arbeit in Sachen, ja, in vielen verschiedenen Bereichen. Gibt eine coole Doku auf Netflix über ihn. Das können wir dann ab nächsten Montag machen, die Bill Gates-Doku.
Absolut.
Aber zu Obama noch, Obama ist mein Pick, weil ich mir denke, also ich habe das ja voll mitbekommen, 2008 bis, wie lange war er Präsident, bis 2016. Ich habe diese komplette Zeit voll mitbekommen. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch zu dem Zeitpunkt bekannter war als er. Er war der erste schwarze Präsident der USA. Er ist einer der charismatischsten Politiker, die wir jemals gesehen haben. Und er war einfach so präsent. Also genauso wie Trump heute präsent ist, keine Nachrichtensendung gibt's ohne Trump. Genauso war es halt damals mit Obama. Und ich finde, dieser Obama-Eindruck ist einfach noch krasser hängen geblieben, weil er eben der Erste war in seinem Feld. Deswegen ist mein Pick immer Obama. Aber ich würde mich überzeugen lassen, vielleicht ist es mittlerweile auch Trump, weil der Typ ist allgegenwärtig jeden Tag und sagt irgendwas Dummes und 1 Million Menschen retweeten das. Deshalb, ja, Obama oder Trump, einer von den beiden.
80 Millionen Follower auf Twitter.
Lava.
Bin ich gestern drüber gestolpert, ich habe gedacht, okay. Ich fall vom Stuhl. Ich glaube, das hat auch tatsächlich immer ein bisschen mit Aktualität zu tun. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation Trump. Obama finde ich übrigens auch total cool, dass sie ihn dazwischen durch mit reingeholt haben. Auch wenn es wahrscheinlich manchmal dann, ich glaube, 5. oder 6. ging es dann eher um politische Themen. Aber einfach cool, dass er sich überhaupt die Zeit nimmt. Sehr sympathischer Mann. Ich habe ihn gemocht, mag ihn immer noch. Aber jetzt muss die USA gerade eben mit Trump vorlieb nehmen, der ja auch keine unwichtige Person ist, wenn es darum geht, wann alles weitergeht. Aber Trump ist natürlich eher in Richtung insane. Wir machen einfach alles wieder auf und wir brauchen unseren Sport wieder.
diese Menschen, ne? Das ist, wir müssen gleich zurückkommen zu der Jordan-Doku, aber das muss ich gerade noch sagen, da bin ich wirklich, wenn du sowas siehst, dann denkst du dir einfach nur immer nur, warum? Also warum sich überhaupt anstrengen? Die Menschheit ist es eh nicht wert, dass wir uns fortpflanzen. Da war so eine Frau, die hat einen Gottesdienst besucht. Das war gerade, als die ganzen Einschränkungen bekannt wurden und die ganzen Sachen geschlossen wurden, aber die Kirche hatte scheinbar auf oder hat illegal aufgemacht. Und dann fährt da so eine Frau mit ihren Kindern im Auto und dann hält so ein Reporter sie auf und sagt so, ja, können Sie mir sagen, warum haben Sie denn keine Angst vor dem Coronavirus und Sie wissen doch, das ist super ansteckend und Sie wollen doch Ihre Familie nicht gefährden und bla bla bla. Und dann sagt sie den geilen Satz, nee, mir wird nichts passieren, because I'm covered in Jesus' blood. Also ich bin ja durch das Blut von Jesus, bin ich ja sozusagen beschützt vor dieser Krankheit.
Ja.
Und das war einfach ihr Statement. Und dieser Typ hat versucht, mit ihr zu diskutieren, hat versucht, mit ihr zu sprechen. Ja, aber sie haben schon die Zahlen gesehen. Die wollte von nichts was wissen. Die hat einfach nur gesagt, ich bin safe, Jesus beschützt mich. Und so fährt die nach Hause und so führt die ihr Leben. Und dann wundert es mich auch nicht, dass Trump sagt, ja, scheißegal, wir machen einfach wieder auf, weil es ist eh egal. Es ist einfach wirklich egal. Die Amis, die nehmen auch in Kauf, dass ihre halbe Bevölkerung stirbt. Hauptsache ihre precious freedom wird nicht eingeschränkt, worauf sie sich, ja, will ich jetzt nicht sagen, aber also die haben so ein gestörtes Weltbild, die Amis.
Ich bin echt, ich muss übrigens sagen, Corona hat mich dazu gebracht, mich in den letzten Wochen, glaube ich, so viel mit Politik zu beschäftigen wie in den letzten 10 Jahren nicht.
Okay.
Ja, tatsächlich, einfach weil man sehr, sehr viel liest, recherchiert und dann auch einfach neugierig ist. Aber jetzt, wie du gerade eben gesagt hast, versuche ich wieder zurückzulenken, weil es ist natürlich auch ein interessantes Thema und beschäftigt alle da draußen auch, aber da hat jeder so ein bisschen seine eigene Meinung dazu und wir wollen natürlich wieder zurück zu MJ. Und zwar, wo waren wir gerade eben stehen geblieben? Ah ja, hier genau, Nummer 45 hat er dann kurzzeitig getragen.
Mhm.
Dann auch dieser geil, was ich so geil fand, Jordan hat ja der kleinste Spruch gereicht, damit der gesagt hat, okay, dein Leben gehört mir. Aber man muss eigentlich was sagen, ich werde dich komplett im nächsten Spiel zerstören. Ob das jetzt war, die Nummer 45 ist nicht die Nummer 23 oder was war noch? Wer hat ihm nicht die Hand geschüttelt? Bei welcher Serie?
George Karl vor den Finals 96, der hat ihn im Restaurant nicht gegrüßt.
Ja, da reicht dann schon, dann gibt's halt im nächsten Spiel ein paar auf den Sack.
Ja, ich fand's so geil, dass halt auch deutlich wurde, dass er sich da auch viel ausgedacht hat. Und das habe ich schon bei anderen NBA-Spielern über die Jahre auch mitbekommen. So legendäre Stories, die dann immer erzählen, so ja, das und das ist passiert und deswegen war ich motiviert. Und dann so Jahre später sagen die, ja, also ich bin mal ehrlich, ich habe mir das ausgedacht. Ich wollte
war
mich einfach.
War diese La Bradford oder wie die heißt, Story mit den 36 Punkten in der Halbzeit? Jetzt habe ich am Ende nicht ganz gecheckt, ob die jetzt wahr war oder ob die erfunden war von ihm.
Ja, also die Story war schon echt. Also La Bradford Smith hat in einem Spiel 37 gemacht gegen Jordan in Chicago und dann war Jordan so sauer, dass er im nächsten Spiel zurückgegangen, also das Spiel war dann gleich am nächsten Tag in Washington.
Und 136 gemacht.
Genau, und dann hat er in der ersten Halbzeit 36 gemacht. Und der Grund, warum er sagt, dass er so motiviert war, war, dass nach dem Spiel, nach dem ersten Spiel, wo dieser LeBradford 37 gemacht hat, dass der zu ihm hingegangen ist.
Good
so,
game.
Ja, genau, sowas. Und hat gesagt, good game, Mike. So ein bisschen so von oben herab. Und das meinte Michael, hat er seinen Teammates erzählt und hat für sich auch verinnerlicht, so im nächsten Spiel kill ich den. Und dann Jahre später hat er aber einfach gesagt, nee, ist gar nicht passiert. Das habe ich mir ausgedacht. Der hat sich wirklich manchmal selbst irgendwelche Zitate genommen, hat sich die ausgedacht und hat dann gesagt, jo, das hat der gesagt und deswegen zerstöre ich den jetzt.
Ja.
Super interessante Figur, der Typ.
Bei einem, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, und zwar, wollte er nicht zugeben, dass ihn dann doch jemand kalt stellen konnte, in Anführungsstrichen Gary Payton. Da habe ich irgendwie so ein bisschen, das wollte er so ein bisschen weglächeln und hat gesagt, ich hatte keine Probleme mit Payton, ich hatte ganz andere Sorgen, was ich ihm auch durchaus glaube.
Ja.
Aber er hatte auch einfach in diesen beiden Spielen, wo Payton ihn dann verteidigt hat, nicht so gute Quoten. Ich habe jetzt den Boxscore nicht vorne an meiner Nase, aber es waren auf jeden Fall keine guten Quoten. Wollte er sich das nicht eingestehen? Weil Gary Payton war ja einfach ist in der Defense eine Maschine gewesen, nicht umsonst Defensive Player of the Year auch in dem Jahr gewesen. Ja. Hat er dann in dem Zeitpunkt einfach ein bisschen, also ich gedacht, ist mir egal, das will ich jetzt nicht zugeben.
Ja, das glaube ich zum einen, ja. Also der würde niemals sagen, ja klar, gegen Gary Payton hatte ich Probleme, weil Gary Payton ist ja auch wesentlich kleiner als er. Und da muss er sich als größerer, stärkerer Spieler einfach durchsetzen können. Es gab diese Momente in den 96er Finals, wo Gary ihn wirklich gut verteidigt hat. Es gab aber genauso die Momente, wo Jordan ihn zerstört hat. Also das gab es beides. Das hängt immer so ein bisschen vom Narrativ ab, den man verfolgen will. Ich glaube, dass Jordan vielleicht auch einfach zu dem Zeitpunkt mal wieder angekommen, also mal wieder einfach müde war. Weil wir dürfen nicht vergessen, der Typ kam zurück vom Baseball, hat dann die halbe Saison noch mitgenommen, hat dann Playoffs gespielt, kommt dann, trainiert dann den ganzen Sommer über, hat ja Tim Grover gesagt, der hat Michael gefragt, ja, wann sollen wir uns treffen? Ein paar Wochen. Und dann meinte Michael, nee, morgen. So.
Ja, ist so krass.
Und dann hat er den ganzen Sommer Space Jam gefilmt, hat gegen andere NBA-Spieler gezockt, hat selber trainiert, geht dann in die Vorbereitung, geht dann in die ganze Saison. Die Bulls gewinnen 72 Spiele, verlieren nur 10 Mal. Und dann gehen sie in die Playoffs und dann stehen sie in den Finals, irgendwann halt in Game 5, Game 6. Natürlich bist du da auch mal richtig am Arsch. Ich glaube, das war eher so ein Fall, dass Jordan, weil eigentlich dürfte ihn Gary Payton nicht so viel stören, weil Jordans Spiel war damals schon mehr auf die Würfe von, also die Midrange-Jumper ausgelegt und diese Fadeaways. Und da kann Gary Payton halt, egal wie gut er verteidigt, da kommt Gary Payton halt eigentlich nicht ran, weil er einfach kleiner ist. Ich glaube, MJ war zu dem Zeitpunkt einfach erschöpft und dann hatte er halt einen guten Verteidiger. Und das hat dann alles zusammengespielt dafür, dass er kein gutes Game 4 und 5 hatte. Aber wir haben ja dann in Game 6 gesehen, als er das Ding gewonnen hat. Es war jetzt nicht so, dass Gary Payton ihn zerstört hätte.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Du hast gerade angesprochen, dieser Fadeaway-Jumper. Schade, dass wir den heute kaum noch sehen. Echt, weil
ja,
wenn ich jedes Mal, wenn ich ihn bei MJ sehe, dann denke ich mir so, ja, wenn ich den in der heutigen NBA sehe, dann weiß ich eigentlich, sagen wir mal, zu 70%, dass er daneben geht. Weil die Leute es einfach nicht mehr können. Ich glaube, es ist auch schwieriger, einen Fadeaway-Jumper zu nehmen durch die Drehung. Du siehst den Korb wesentlich später, als wenn du jetzt einen Pull-Up-Dreier nimmst, hast den Korb die ganze Zeit vor der Nase.
Ah, guter Punkt.
Das kann heutzutage irgendwie, können wirklich nur noch ganz, ganz wenige. Und bei MJ kannst du fast eigentlich sagen, Fadeaway-Jumper, Bucket. Da gibt es ja auch so krasse Shot-Charts, wie sich das Spiel in den letzten 10, 20 Jahren verändert hat. Die Mitteldistanz existiert heutzutage bei uns ja fast gar nicht mehr. Gibt nur noch die Zone und gibt nur noch
nur für DeMar DeRozan.
Nur für den. Das ist echt. Oh Mann. Das ist tatsächlich der Wahnsinn, dass der sich nie den Dreier draufgepackt hat. Das ist echt.
Ja, konsequent auch. Immer noch die langen Zweier nimmt und sagt, ja, das ist mein Game.
Ja, das ist mein. Ja, ist der Wahnsinn. Aber muss man auch Popovic, muss ich ihm tatsächlich so ein bisschen ankreiden, dass er das seinem Team voll in den letzten Jahren nicht so draufgepackt hat, der Dreier.
Ja.
Man muss ja jetzt natürlich nicht so viele Dreier nehmen wie irgendwie Rockets oder andere Teams, Jazz jetzt aktuell eben auch, aber so wirklich überhaupt keinen Dreier im Spiel zu haben, kein Spacing, ja, schwierig. Aber ja, auf jeden Fall Michael Jordan, so Fadeaway, unglaublich geiler Wurf.
Ja, Mann, aber zu dem Fadeaway vielleicht noch. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, das müsste ich jetzt richtig überprüfen, aber ich glaube schon, dass da was dran sein könnte. Wir sprechen ja oft davon, dass die NBA gerade zu Jordan, also dass Jordan so eine krasse Anomalie athletisch war in seiner Zeit einfach, also in den 80ern sowieso, aber auch in den 90ern, da waren die Spieler einfach, die meisten Verteidiger waren noch nicht auf diesem Level athletisch, dass sie da dagegen halten können. Und wenn dann Jordan mit dir in den Post geht und dir dann so eine superschnelle Drehung gibt und dann den Turnaround-Jumper nimmt, dann wirkt es natürlich ganz anders. Also dann ist es ganz anders, als wenn du dann zu dem Zeitpunkt von einem Dan Marley verteidigt wirst oder von einem Craig Elo, also Spieler, die heutzutage niemals einen Spieler von der Athletik verteidigen würden, als im Vergleich jetzt zu heute, wo du halt dann einen Jimmy Butler dagegen stellen würdest oder einen Kawhi Leonard oder solche Typen. Das ist, glaube ich, noch ein gravierender Unterschied. Und vielleicht ist deshalb auch der Fadeaway irgendwann so ein bisschen ausgestorben, weil es einfach unglaublich schwer ist. Also heute haben wir halt in jedem Team 3, 4, 2 Meter große Typen mit langen Armen, die athletisch sind. Gegen die schießt du nicht jedes Mal den Fadeaway. Aber gegen einen kleinen Gary Payton oder gegen einen kleinen Kevin Johnson oder gegen einen Dan Marley, wie gesagt, gegen langsamere Verteidiger, da wirst du diesen Wurf, glaube ich, schneller los, wenn du halt so ein Ausnahmeathlet wie Jordan warst.
Ja, ja, das gehört auch zum Spiel dazu, dass es sich weiterentwickelt. Also wir sind ja noch jung, ich bin mal gespannt, wie das Game in 20 Jahren aussieht. Gibt es ja nur noch die 4- oder 5-Punkte-Linie.
Ja.
Oder vielleicht verlagert sich auch einfach wieder alles rein. Ich habe keine Ahnung, wie. Aber jetzt gerade eben der Dreier absolut dominant. Aber so, es ist auch schön anzugucken. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass dieses, vor allen Dingen, was Michael Jordan ja auch im Post stellenweise mit seinen Gegenspielern veranstaltet hat, wie der die ausgefaked hat. Mhm. Also das war, ist schon geil. Ist schon echt geil zu sehen. Du hast gerade eben angesprochen, 7 Uhr in der Früh, aufstehen, Dreharbeiten, Muskeltraining, abends 2, 3 Stunden zocken. Ja, hey Jungs, ich kann zwar für euch drehen, aber ich brauche übrigens einen Jordan Dome. bauen wir die halt mal schnell hin. Dann trainiert er da den ganzen Sommer. Hättest du dir gewünscht, dass man zu Space Jam vielleicht irgendwie so ganz kurz fünf Minuten sieht? Das hätte ich mir, man hat immer so nebenbei ein bisschen gesehen, klar, alles Greenscreen und ein paar bekannte Szenen, aber so, ich hätte mir so ganz kurz 5 Minuten gewünscht. Ich glaube nicht, dass das in Folge 9 und 10 noch kommen wird. Ich glaube, das Thema ist durch. Aber es ist auch einfach ein Kultfilm, den, glaube ich, heutzutage fast auch sehr, sehr viele kennen, jetzt nicht alle. Aber wären da so ganz kurz 5 Minuten ganz cool gewesen, einfach so ein kurzer Einblick?
Klar, es wäre mega cool gewesen. Irgendwo müssen sie ja die Grenze ziehen. Ja, also wir haben immerhin das Footage bekommen, wir haben das Footage aus dem Jordan Dome bekommen. Das hätte ich nie gedacht, dass wir das überhaupt sehen würden. Und das hat doch, also ich weiß, was du meinst. Ich hätte auch gern eine 40-Minuten-Doku nur über die Space Jam-Zeit. Beispielsweise. Absolut. Und was da für Spieler kamen. Ja, genau, Folge 11. Sorry an der Stelle. Ja, ich hätte es super gefunden. Ich fand die Parallelen interessant, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber letztes Jahr, als LeBron Space Jam 2 gefilmt hat, da hat er dann auch immer so Workout-Videos gepostet aus genau so einem abgeschotteten Court letztendlich. Das war auch so mit so einem weißen Zelt drumherum. Und da war er immer drin und hat geworfen und trainiert. Und das war halt genau das Gleiche, was Jordan gemacht hat zu Space Jam 1 Zeiten. Also das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant und cool.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, muss man vielleicht mal gucken, vielleicht gibt es sogar ein Making-of zu Space Jam, ob man vielleicht da vielleicht ein bisschen rein, aber ich würde einfach mal gerne sehen, wie Michael Jordan, ja, keine Ahnung, mit Bugs Bunny redet, ja, wer steht denn dann da?
Also ja, Greenscreen. So ein Typ im Anzug wahrscheinlich.
Ja.
Aber stimmt, das ist auf jeden Fall nice. Wir müssen mal ein bisschen nicht zum Ende kommen, aber wir müssen ein bisschen weiterkommen von den Themen her, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht über Folge 8 jetzt geredet. Das war alles Folge 7.
Ja, was war in Folge 8 nochmal alles? Ich habe mir lauter
Stichpunkte gemacht. Ah, verdammt, ich habe mein Buch. Warte, ich hole kurz mein Buch, eine Sekunde.
Also an euch da draußen, ich glaube, Folge 8 war ja auch unter anderem der Fight mit Steve Kerr, obwohl ja auch die Spieler ganz viel über ihn dann gesprochen haben, was er für ein Spielertyp ist. Also auch einfach mal so zu ihm zu sagen, was er, dass er im Endeffekt ein Arschloch war, abseits des Quads, aber natürlich, das war, glaube ich, die Rekordseason, oder? Folge 8.
Das kann gut sein, also es hat auf, wobei, ja, genau, das war die 72-10-Saison und wir haben jetzt auch schon über Space Jam geredet, das war auch in der Folge, die Steve Kerr-Story. Wir haben ja schon ein bisschen jetzt über diesen Leadership-Style von MJ gesprochen, also die Steve Kerr-Story, die beiden haben sich im Training, sind sich angegangen. Michael war unendlich motiviert für die neue Saison, wollte da ein Statement setzen und hat sich einfach ständig mit seinen Teammates angelegt und die ein bisschen zur Sau gemacht. Steve Kerr hatte dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ihm ist dann so ein bisschen die Sicherung geplatzt nach ein paar Plays und dann hat er Jordan so, wie er es beschrieben hat, so einmal auf die Brust letztendlich geschlagen. Und daraufhin hat Jordan einfach durchgezogen und ihm eine Faust ins Gesicht verpasst. Phil Jackson hat dann Jordan aus dem Training geschmissen. Und dann, das fand ich halt cool, weil ich kannte die Story bisher immer nur aus Steve Kerrs Perspektive. Dann ist Jordan in die Dusche gegangen und meinte, dass er so ein richtig, ja, Moment, also er hatte einen Moment, wo ihm klar wurde, so toll, was hast du da jetzt gerade bewiesen? Du hast gerade den kleinsten Typen auf dem Feld geschlagen, der letztendlich wehrlos war. Das war überhaupt nicht cool. Und dann hat er danach Steve Kerr angerufen, hat sich entschuldigt und seitdem hatten die eine gute Beziehung. Und Steve Kerr meint auch bis heute, das war einer der wichtigsten Momente zwischen den beiden. Man darf halt nicht vergessen, wir sprechen hier von dem allerhöchsten sportlichen Niveau und von dem allerhöchsten basketballerischen Niveau. Also da geht's halt auch mal zur Sache. Ich bin mir sicher, in jedem NBA-Training ist sowas schon passiert. Das sind erwachsene Männer, das sind Profisportler, die sind den ganzen Tag unter Druck, unter Anspannung. Natürlich eskaliert da mal was im Training. Also du kanntest die Steve Kerr-Story schon oder kanntest du sie gar nicht?
Ja, ich kannte die Story auch schon.
Okay, und hat es dich jetzt überrascht oder hat es dich nochmal so, wow, hätte ich mir jetzt nicht gedacht oder war es für dich einigermaßen vertretbar?
Ich glaube, was ihn so aufgeregt hat, dass Phil Jackson ja versucht hat, die Spieler ein bisschen in Schutz zu nehmen und hat dann andauernd einen Foul gegen Jordan gepfiffen. War das nicht, glaube ich, da auch so ein bisschen damit drin?
Genau, auf jeden Fall.
Und ich glaube, das hat ihn dann halt auch einfach aufgeregt, weil er wollte einfach alle bis aufs Äußerste immer challengen.
Ja.
Und klar, ist natürlich jetzt nicht geil, deinem Teammate da irgendwie ein blaues Auge zu schlagen.
Nee, ist es wirklich
aber
nicht.
Jeder, der von uns im Teamsport, also wenn du jetzt nicht den puren Hass gegen den hast, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit der Entschuldigung. Aber wenn du einfach im Gefecht dann einfach mal eskalierst und der andere entschuldigt sich bei dir und sagt, hey Scheiße, das war absolute Scheiße von mir, I'm sorry, hat er dann auch sofort die Nummer von ihm verlangt. Wobei ich das ein bisschen strange fand, warum hast du die Nummer von Steve Kerr nicht automatisch? Also dann kam ja diese Szene danach.
Ja, weil du heute keine WhatsApp-Gruppen hast. Also du siehst ja deinen Teammate jeden Tag. Warum brauchst du die Nummer von Steve Kerr?
Heute wird es einfach nur in WhatsApp wird's ein Smiley geben und sorry.
Ja, wahrscheinlich. Ja, heute ist es anders. Aber damals, ich glaube nicht, dass die immer die Telefonnummer von sich hatten.
Ja, das. Also ich muss sagen, nee, das hat mich auch gar nicht so geschockt. Er muss aber damals, glaube ich, schon Gas gegeben haben, weil ich kenne keinen ruhigeren Coach. Nee, ich kenne keinen ruhigeren Coach in der NBA als Steve Kerr. Also das ist... Der ist selbst so entspannt und gelassen. Und ich glaube, wenn der dann einfach mal echt die Schnauze voll hat, dann musst du schon echt Gas geben. Ich glaube aber auch, und das, egal auf welche Sportart bezogen, du brauchst so einen Typen. Du brauchst so einen Badass in deinem Team. Ist natürlich dann mies, wenn es auch noch der beste Spieler ist. Aber ansonsten, ja der Hände schütteln, weitermachen.
Genau, der eine meinte ja auch, natürlich hatten wir Angst vor ihm. Also das war auch unterschiedlich von den Teammates her. Manche haben gesagt, ach ja, war halt ein harter Hund so, aber ist okay, sind wir dran gewöhnt. Manche haben gesagt, nee, natürlich war der ein Arsch. Und wieder andere sagen vielleicht, nee, über den rede ich gar nicht, weil ich habe einfach keinen Bock mehr auf den. Das war schon interessant, aber letztendlich, also mir fehlt immer noch dieser Moment, wo ich jetzt sagen würde, boah, ich kann nicht glauben, dass er sowas gemacht hat. Also vom besten Spieler aller Zeiten, da überrascht mich relativ wenig, vor allem in Sachen Härte im Training und zu seinen Teammates. Und was mir total fehlt, ist dieses krankhafte Kompetitivsein. Das habe ich überhaupt noch nicht wahrgenommen. Also die erzählen das immer so, als wäre Jordan so voll der Psychopath. Aber eigentlich sitzt er da halt nur und will sich die Zeit vertreiben und sagt, ey, komm, werfen wir halt die Münze an die Wand. Ah ja, okay, noch 5 Minuten bis zum Tip-Off, komm, wir werfen nochmal die Münze an die Wand und gucken, wer näher dran ist. Das ist halt seine Art von sich die Zeit zu vertreiben. Aber das fand ich jetzt bisher nie so schlimm, dass ich mir gedacht hätte, boah, jetzt mag ich Michael Jordan nicht mehr. Das war alles relativ selbstverständlich bisher für mich.
Ich glaube, dass es auch da keinen Ausreißer mehr geben wird. Man kriegt viele intime Einblicke, aber ich glaube einfach, dass Michael Jordan Top-Athlet war, top-motiviert war, wahrscheinlich mit einer der besten Leader, die wir jemals in der NBA hatten. Ne? Klar, hatte sein Hobby mit Zocken und wenn ich gerade eben mal 5 Minuten Zeit habe, lasse ich mir irgendwie ein Spiel einfallen und dann haue ich mal, keine Ahnung, 10K auf den Kopf.
Yeah.
aber gut, wenn ich natürlich auch so viel verdiene, dann, ja, aber nee, also aktueller Stand. Ich muss eigentlich sagen, das motiviert mich selber. Jemand, der so verbissen ist und sagt, ich will nicht, dass irgendjemand besser ist als ich und ich will, dass ihr alle auf mein Niveau kommt und dass ihr einfach alle Vollgas gibt, weil was anderes, glaube ich, wollte er einfach nie. Er wollte immer bloß, dass einfach alle 100% geben und nicht irgendwie sagen, oh ja, wir haben schon 3 Ringe gewonnen und ja, wird easy. Er wollte einfach nur 100 und dann, deswegen haben sie ja auch 72 Spiele gewonnen. Also das ist ja zum damaligen. Und der große Unterschied, sie haben zu den Warriors, muss man einfach nach wie vor sagen, sie haben halt den Ring geholt. Deswegen,
das ist das Bittere, was immer den Warriors, ja, was immer das Problem von ihnen sein wird, weil das ist echt schade eigentlich. Die haben echt einen guten Anspruch eigentlich aufs beste Team aller Zeiten. Und auch das 2017er Team hat den Anspruch aufs beste Team aller Zeiten dann mit KD zusammen. Das Problem ist, dass sie halt 16 nicht den Ring geholt haben. Und das, ja, das ist einfach bitter, weil MJ hat den Ring halt geholt. Ja, das ist der große Unterschied. Und der Unterschied ist noch, um es ein bisschen nerdy zu machen, damals war die Liga gerade in einer Phase, wo viele neue Teams in die NBA kamen. Dementsprechend war das Talent ein bisschen mehr verteilt. Dementsprechend hattest du viele Teams, die du einfach mal so nebenbei schlagen konntest. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die 72 Siege irgendwie jetzt arg weniger wert sind oder so. Aber ich schätze mal, in einer normalen NBA-Saison wären das vielleicht so 67, 68 Siege gewesen. Was auch schon krass ist, aber so diese 4, 5, 6 Siege obendrauf, das kam halt vor allem, weil die Liga einfach auch sehr, sehr schwach war zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ich habe mir so auch ein Zitat aufgeschrieben von ihm, weil klar, da diskutieren natürlich viele Leute drüber, über den Rekord und den Rekord von den Warriors. Aber er selber hat ja gesagt, die Regular Season kannst du vergessen, die Playoffs sind die Playoffs. Also ja, im Endeffekt, egal, ob du da jetzt 50 Siege holst, 60 Siege, 70 Siege, Fakt drauf, wenn du in der ersten Runde rausfliegst, was war es wert? Es war überhaupt nichts wert. Ich kann mich noch zurückerinnern, hier, Horford und Co. mit den Atlanta Hawks, mit Korver, die haben doch auch mal über 60 Siege.
Ja.
Die haben in den Playoffs ungefähr, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir beide mehr gerissen, aber
hätten wir nicht. Ja gut, was haben die? Woher war die nicht erste Runde raus, aber gegen LeBron wahrscheinlich?
Ja, die sind in der ersten Runde rausgeflogen, aber so, nee, es ist einfach klar, es ist schön und man weiß dann einfach, man ist eingespielt und über so eine lange Distanz so viele Spiele zu gewinnen mit den ganzen Reisestrapazen und dem ganzen Aufwand ist der absolute Wahnsinn. Du brauchst, glaube ich, auch ein bisschen Glück. Du brauchst einfach in dem ein oder anderen Spiel, die dann
absolut
auch eng sind,
dass du absolut
einfach das gehört einfach dazu bei so vielen Spielen. Aber ja, bestes Team aller Zeiten. Wobei ich nach wie vor sagen muss, das beste Team aller Zeiten haben wir gesehen.
Es ja, bleibt für mich theoretisch, auf dem Papier.
Ja, auf dem Papier.
Ja.
Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond und DeMarcus Cousins.
Das war schon nice.
Einmal. Scheiße, ich meine, ich muss richtig hart grinsen, wenn ich daran denke.
Ja, das war überragend.
Ja. Haben wir noch was in der 8. Folge, was so richtig. Es ging ja dann eigentlich, weil
eigentlich
jetzt.
Nicht.
Jetzt wird ja alles gerade eben zum Endspurt hingeleitet.
Jetzt
geht es um den letzten Ring, um den letzten Titel, es geht um die letzten Playoffs.
Ich würde, was war deine Lieblingsszene oder so der eine Moment, der dir gerade einfällt, was einfach ja eine coole Szene war oder so ein lustiger Spruch oder irgend sowas?
Hab ich tatsächlich, und zwar Patrick Ewing, der sagt, ja, das war bei dem Spiel im Madison Square Garden. Mhm. Ich hatte auch ein überragendes Spiel, ja. Ein richtig starkes, nur erinnert sich keiner dran.
Ja, 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 genau.
Das war einfach so witzig, weil MJ da die 55 gedroppt hat und ja. Er sitzt halt so da und musste über sich selber lachen und sagt halt so, ey, so ein, das gibt's gar nicht. Ich hatte übrigens auch ein geiles und überragendes Spiel, wollte ich nur mal sagen, aber keine Sau erinnert sich dran.
Ja.
Da musste ich ganz kurz schmunzeln, das fand ich eine sehr, sehr coole und sympathische Szene. Muss ich übrigens sagen, alle, die da mit drinnen sind, keiner, wo ich mir jetzt irgendwie so denke, oh, pff, dich brauche ich jetzt nicht so. Also alle Akteure, Interviewpartner etc. finde ich eigentlich irgendwie alle on point. Das Einzige, was ich jetzt, ich habe gestern ein bisschen Kritiken durchgelesen. Viele, die sich mit der NBA nicht so auskennen, kämpfen brutal mit den Zeitsprüngen. Das ist.
Das habe ich mir auch gedacht, gerade in den beiden Folgen jetzt, weil da kommt so viel auf einmal dann so, ja, hier Championship gewonnen und da jetzt nochmal Playoff-Serie und hier das. Ich glaube, dieser Mix jetzt, weil sich auch die Zeitstränge immer mehr annähern, irgendwann blickst du jetzt nicht mehr durch, okay, was war jetzt 98 und was war 96? Das war, ja, kann ich nachvollziehen.
Das ist wirklich momentan so der einzige Kritikpunkt, wenn du reinkommst und du weißt jetzt nicht, ah, okay, die ersten 3 Jahre 3 Ringe und dann Pause 2 Jahre und dann zurückgekommen und dann nochmal 3 Ringe. Wenn du so diese Chronologie nicht im Kopf hast und bist jemand, der sich halt mit Basketball nicht beschäftigt, hätte man, weiß ich nicht, vielleicht grafisch irgendwie visuell anders lösen müssen, dass man das vielleicht nicht nur die Jahreszahl zeigt, sondern immer so eine Zeitachse, wo man dann, keine
Aber
Ahnung.
Aber zeigen sie ja, man sieht ja immer, wenn sie zurückspringen, da kommt ja immer dieser Zahlenstrahl.
Ja, aber dann irgendwie so vielleicht ganz kurz 5 Sekunden Einblendung, was in dem Jahr alles passiert ist. Ich weiß es nicht. Für uns ist es halt relativ einfach, weil wir halt die Chronologie wissen.
Ja.
Aber für, ich glaube, so alle Außenstehende ist manchmal so ein bisschen, ich sag mal, warte, wo sind wir jetzt gerade eben, in welchem Jahr und was ist gerade eben passiert?
Aber weißt du, was daran vielleicht cool ist? Vielleicht zwingt es Leute, sich die Doku auch nochmal anzugucken. Das ist dann wie bei einem guten Film, wo du einfach viele Sachen nicht checkst direkt, bei Tarantino oder so oder bei Scorsese. Und dann guckst du danach nochmal den Film und dann merkst du es, ah krass, keine Ahnung, die und die Sache habe ich gar nicht beim ersten Mal gecheckt. Oder The Dark Knight von Christopher Nolan, einfach so gut gemachte Filme oder Der Pate. Da merkst du dann erst so nach dem dritten Gucken, ah okay, jetzt verstehe ich, wieso der Charakter das und das gemacht hat. Deshalb finde ich es eigentlich ganz cool, wenn die Leute gezwungen werden, da nochmal reinzuschauen.
Ja, ich mag solche Filme übrigens, wo ich mir nach dem ersten Mal anschauen denke, verdammt. Ich glaube, ich habe nicht alles überrissen. Den muss ich mir jetzt nochmal angucken.
Ja.
Weil ich hasse es dann. Ich glaube, so mein allererster Film damals, wo ich wirklich danach gesagt habe, okay, den muss ich gleich nochmal gucken, weil ich habe, glaube ich, gar nichts verstanden, war Fight Club.
Das war der Klassiker.
Ja, aber das ist, klar, vielleicht animiert das auch einige Leute da, vielleicht da mal auf Google zu gehen und zu sagen, hey, jetzt warte mal ganz kurz, muss ich mal selber nachgucken, was war in dem Jahr und in dem Jahr, so, vielleicht trägt es den einen oder anderen sogar an, sich mit Basketball auseinanderzusetzen. Ne?
Ja.
Ja gut, jetzt sind wir in den Playoffs. Ich glaube, wir sind gerade gegen Indiana Pacers geht's jetzt dann, wenn ich mich nicht
täusche. Genau, es geht jetzt in die 7-Spiele-Serie gegen die Pacers. Eine sehr geile Serie, wird auch knapp. Also geht in 7 Spiele, um das mal so ein bisschen zu spoilern. Und wir haben halt das Battle Reggie Miller gegen Michael Jordan. Und Reggie meinte ja auch, er ist in dieser Serie.
Ich will ihn retiren.
Ja, genau, ich will ihn retiren. Das ist meine Serie jetzt. Und Reggie dachte auch immer so, er wird der neue Jordan, wurde er dann halt nicht. Und Jordan hat ihm einfach auch lange Zeit die Grenzen aufgezeigt. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich will noch meine Lieblingsszene einmal droppen. Und zwar war die in Folge 8. Ich weiß nicht, ich glaube, das war in dieser Hornets-Playoff-Serie, die zweite Runde 98. Und da hast du dann Michael Jordan, der über diesen BJ Armstrong Game-Winner redet. Erinnerst du dich?
Ja, BJ Armstrong. Mich, ja,
genau.
Ja.
Und dann sitzt Jordan danach in der Kabine. Mit einem Baseballschläger und einer Zigarre. Und redet einfach so über BJ Armstrong und sagt so, ja, ist ja toll, dass du Trash-Talken kannst, wenn du 5 Punkte vorne liegst. Trash-Talk mich mal, wenn es 0-0 steht. Und er sitzt da einfach und wie so ein, also ich will dieses Wort jetzt nicht in einem negativen Kontext bringen, aber der sitzt da wie so ein Psychopath, der gerade sein Messer wetzt. Und überlegt, wen er jetzt als nächstes irgendwie umbringt. So sitzt Jordan in der Umkleide mit diesem Baseballschläger und macht da seine Baseballbewegungen. da habe ich, also das kann ich mir stundenlang angucken, weil das ist wirklich, das bringt Michael Jordans Charakter genau auf den Punkt, oder seine Mentality, seine Arbeitseinstellung und seine Einstellung zum Spiel, wie er da einfach sitzt mit Zigarre und sagt, Alter, du hast trotzdem keine Chance gegen mich und im nächsten Spiel werde ich dir zeigen, wer der Boss ist. Und das hat er dann auch gemacht und sie haben die, sie haben die Serie gewonnen natürlich.
Ja. Was ich auch immer witzig finde, wenn diese Szenen dann gezeigt wurden und dann die Mitspieler und dann alle immer so, ey, Alter, warum hast du das gemacht? Warum hast du ihn verärgert?
Ja, genau. Ja. Das ist auch geil. Und da gibt es hunderte solcher Stories, auch von, die ist von Dominic Wilkins. Da spielen sie gegen die Boston Celtics, also das in den 80ern mit Larry Bird. Und Dominic Wilkins verteidigt Larry Bird und hat so das Gefühl, boah, ich mache gerade einen richtig guten Job und Bird scored gar nicht und ich score die ganze Zeit. Nice, wir gewinnen heute dieses Spiel. Und dann geht einer von den Teammates von Dominic Wilkins, geht dann zu Larry Bird, nachdem Dominic Wilkins gerade gescored hat gegen ihn, rennt so zu Larry Bird und zeigt irgendwie so und schlägt ihm irgendwie so auf die Brust und sagt so, du machst heute keine Buckets oder das ist unser Spiel oder so. Und
wie dumm und, kann man sein,
ja,
Mann.
Genau, und dann beschreibt Dominik auch, wie er das so wahrnimmt und seine Augen immer größer wurden und er sagt, was tust du denn da? Lass ihn da, weck ihn doch jetzt nicht auf. Und dann, ja, dann war es irgendwie vorbei, dann hat Larry gefühlt 40 gemacht und das Spiel gewonnen. Fand ich mega witzig.
Ja. Ja, Jungs, ich hoffe, dass es uns alle da draußen ein bisschen motiviert, einfach selber Gas zu geben, egal was für ein Thema, egal ob Sport, Schule, egal was. Also ich weiß nicht, bei dir habe ich gesehen, du bist direkt rausgegangen,
KD-Drill. Direkt.
Absolut, absolut genial. Aber ich muss auch sagen, ich hocke halt auch jedes Mal davor und denk mir dann, ey, ich muss jetzt Gas geben. Ich muss Gas geben. Wenn ich diese Einstellung sehe, Mentalität, das kann einen schon extrem motivieren. Ich freue mich total auf die 9. und 10. Folge, auch wenn es dann schon die letzten beiden sind. Aber ich bin leider happy, dass das überhaupt so gesplittet wurde. Über 5 Wochen haben sie uns da jetzt unterhalten in einer Zeit, die wirklich gerade eben nicht leicht ist. Besonders ohne unseren liebsten Sport. Und man kann sich das dann nachher nochmal, ich werde es mir safe nochmal angucken.
Ja, 100. Immer wieder.
Ich bin gespannt, mit was endet diese Doku. Mit einem Zitat, mit einer letzten Aussage von Michael Jordan, mit einer Szene.
Ja, also das Ende, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 7 oder 8 war. Ich glaube, es war 7, als er dann seine Mentalität beschreibt und dann Break sagt. Das war schon eins der besten Endzitate. Das war schon sehr stark. Damit kannst du halt die Doku nicht beenden, klar. Aber das war schon überragend. Ja, ey, das ist eine gute Frage, die du dir da stellst. Das finde ich jetzt auch interessant. Werden wir sehen. Nächsten Montag. Und dann haben wir was zu besprechen im Podcast.
Genau.
Am Freitag kommt unsere Lakers gegen Clippers-Folge, ne?
Ja, absolut. Ja. Das wird seit langem mal wieder, dass ich mir mehrere Spiele hintereinander reinziehen werde, morgen oder übermorgen. Bin ich mal gespannt, wie es einem dann so geht, die volle Halle zu sehen und dann Clippers gegen Lakers. Aber wir haben ja gesagt, wir ziehen uns das richtig rein und dann machen wir mal die Analyse für alle da draußen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Duell ja auch wirklich bekommen, ist ja sehr, sehr hoch. Ich bin gespannt, worauf wir uns einigen. Also Plan, am Freitag um 5 Uhr, ganz normal, Podcast, und zwar Lakers gegen Clippers. Das sind unsere imaginären Finals nochmal für alle da draußen. Das waren einfach Fun-Playoffs, die wir uns selber ausgedacht haben. Und nächsten Mittwoch quatschen wir dann nochmal über die letzten beiden Episoden der Jordan-Doku. Und dann werden Björn und ich uns einen Plan machen, wie es weitergeht. Weil bis dahin geht safe nicht weiter. Und dann machen wir entweder, uns fällt immer irgendwas ein. Aber meistens. Ihr könnt auch gerne Vorschläge raushauen. Also ich habe zum Beispiel schon einen Vorschlag, so What-If-Folgen. Was wäre, wenn zum Beispiel Harden, Westbrook und KD bei OKC geblieben werden? Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, so in diese Richtung, dann immer gerne her damit. Wir schauen uns das an, ob das irgendwie Sinn macht in einem Podcast. Und wir haben euch ja versprochen, wir bringen euch gemeinsam durch diese Zeit und daran halten wir uns auch. Und jetzt verabschieden wir beide uns, weil wir nämlich beide los müssen.
Ja, Mann, schon lange. Ich habe richtig krass überzogen jetzt sogar. Ja,
gut, Björn, dir einen schönen Tag. Euch allen da draußen auch einen schönen Tag. Bleibt sauber. Wir hören uns am Freitag auch schon wieder.
Genau. Und
genau, bleibt sauber. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.
Ja, wir haben euch alle lieb. Peace.